DK Institutionell Assets and Values, der Podcast für institutionelle Anleger. Emerging Market Bonds, warum sie in der strategischen Asset Allocation nicht fehlen sollten. Chancen und Herausforderungen diskutieren Janis Hübner, Länderanalyst Emerging Markets, DK. Michael Discher-Remlinger, Head of International and Emerging Markets, DK. Und Franz Schadak, Head of Asset Management, IQAM. Emerging Market Bonds, so können Sie Ihre Zinserträge stärken und Ihr Portfolio diversifizieren. Mehr dazu in dieser Folge von Assets and Values. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von DK Institutionell Assets and Values. Heute geht es um Emerging Market Bonds, also Anleihen aus Schwellenländern. Wir möchten Ihnen Möglichkeiten aufzeigen, in diese Anlageklasse zu investieren und Ihnen Strategien und deren Chancen und Risiken vorstellen. Herr Hübner, Sie sind bei der DK Länderanalyst und spezialisiert auf Emerging Markets. Vielleicht starten wir mit einer Definition. Was qualifiziert denn ein Schwellenland?
Also es gibt keine feststehende Definition, an die sich alle halten müssten. Aber es gibt im Grunde eine Konvention, die sich so durchgesetzt hat, dass man die Gruppe der Schwellenländer sehr breit definiert. Im Grunde können wir dazu alle Länder zählen, die nicht zu den hochentwickelten Industrieländern zählen. Und die hochentwickelten Industrieländer sind im Grunde die G7. Dann kommen noch ein paar Europäer dazu, die Australier, Neuseeländer. Und beim ganzen Rest spricht man eigentlich in der Regel von den Schwellenländern. Also es ist der überwiegende Teil der Menschheitsbevölkerung und auch über die Hälfte der globalen Wirtschaftsleistung, über die wir hier reden. Je nachdem, welche Anlageklasse man sich anguckt, gibt es aber dann schon ein ganz unterschiedliches Schwellenländeruniversum, mit dem man es da zu tun hat. Also wenn man beispielsweise in Schwellenländeraktien investiert, dann ist das überwiegend Asien. Also es gibt 4 Schwergewichte, China, Taiwan, Südkorea und Indien. Und mit denen haben sie dann schon etwa 3/4 des ganzen Universums dort abgedeckt. Wenn wir auf die Anleiheseite gehen, dann haben wir vor allem 2 Gruppen. Das eine sind die Hartwährungsanleihen, also einmal in US-Dollar überwiegend denominiert, aber auch in Euro. Das ist ein sehr breites Spektrum, denn hier kommen auch Länder rein, die gar nicht so einen gut entwickelten eigenen Kapitalmarkt haben und die sich deshalb an diesen sehr gut entwickelten US-Dollar-Markt dranhängen, also Anleihen dann in US-Dollar begeben. Da sind auch viele Länder beispielsweise aus Afrika dabei, die eben keinen guten entwickelten eigenen Kapitalmarkt haben. Und wenn man dann aber in die Gruppe der Lokalwährungsanleihen hineingeht, da wiederum müssen ja die Länder dann schon einen recht guten Markt entwickelt haben, damit die überhaupt in die Indizes reinkommen. Das heißt, hier wird die Gruppe dann schon wieder deutlich kleiner. Es sind aber auch die besser entwickelten Schwellenländer, mit denen wir es dann hier zu tun haben.
Vielen Dank. Bevor wir jetzt auf die Möglichkeiten der Investition eingehen, vielleicht noch eine kurze Standortbestimmung. Auch wenn es sich bei den Schwellenländern um eine sehr heterogene Gruppe handelt, wie sieht aktuell die makroökonomische Situation aus? Was läuft gut? Was läuft schlecht? Und vor welchen Herausforderungen stehen Investoren derzeit?
Also die gegenwärtige Phase ist schon eine besondere. Wir hatten ja jetzt viele Jahre sehr, sehr niedriger Zinsen global, getrieben auch durch die sehr niedrigen Inflationsraten. Und das Ganze hat sich geändert, erstens durch die Corona-Pandemie und dann aber durch den Krieg in der Ukraine. Dadurch sind die Inflationsraten weltweit durch die Decke geschossen, auf Niveaus, die wir seit den 70er Jahren nicht mehr gesehen haben. Und in diesem Zuge mussten die Zentralbanken natürlich reagieren, haben die Leitzinsen massiv angehoben. Das heißt, heute kriegen Investoren auch wieder Rendite am Anleihemarkt. Und mittlerweile sind wir aber doch auch an einem Punkt, an dem wir sagen können, die Zentralbanken sind mit ihren Zinserhöhungen weitgehend durch. Das heißt, man kriegt heute die hohen Renditen, hat aber nicht mehr das große Risiko, dass die Renditen noch deutlich weiter ansteigen würden, was ja dann mit Kursverlusten einhergehen würde. Insofern, das ist jetzt nicht unbedingt komplett schwellenländerspezifisch. Eine ähnliche Geschichte können wir zu Anleihen aus den USA, des US-Staates oder hier in der Eurozone auch erzählen. Aber in den Schwellenländern gilt es halt auch. Plus in den Schwellenländern hat der Zinsanhebungszyklus schon früher angefangen. Die Schwellenländer sind jetzt tatsächlich durch und da reden wir schon in den ersten Ländern auch schon über die ersten Zinssenkungen. Das heißt, in diesem Zuge kann man dann auch schon wieder auf Kursgewinne hoffen.
Ein Thema, das jetzt viele Anleger beschäftigt, wenn sie an Schwellenländer denken, ist ganz klar China, Taiwan, USA und das Konfliktpotenzial, was sich dort entfaltet. Die Auswirkungen sind zum Teil ja schon zu spüren. Chipknappheit, Lieferengpässe, Verbote von chinesischer Infrastruktur in EU und den USA. Viele Anleger nehmen das als Grund, einen kompletten Bogen um Emerging Markets zu machen. Wie stehen Sie dazu?
Also Der Konflikt zwischen den USA und China, den haben wir jetzt natürlich einfach schon seit einigen Jahren. Wir denken auch nicht, dass das beigelegt werden wird. Ob es dazu kommt, dass China gegen Taiwan militärisch vorgeht, das kann man nicht wissen. Wir sehen in Russland, welche hohen Risiken das für ein Regime bergen kann. Insofern denken wir, es ist eher ein Risikoszenario, dass es soweit kommt. Aber wir können es nicht ausschließen. Wenn es denn dazu käme, dann wäre das natürlich ein Schock für die globalen Märkte. Das ist gar keine Frage, nicht nur für Schwellenländer, sondern für alle risikobehafteten Assets. Wie sollte sich jetzt ein Anleger in einer solchen Situation, es ist einfach eine große Unsicherheit darum. Wir wissen nicht, ob es passiert und wann es passiert. Insofern ist es jetzt für einen Anleger eigentlich auch keine realistische Alternative zu sagen, ich mache jetzt mal gar nichts mehr. Insofern, was sicherlich sinnvoll ist, ist, dass man sich die Länder anguckt, die von einem solchen Szenario besonders betroffen wären, die möglicherweise aussortiert oder aber zumindest guckt, dass man dort dann eine gewisse Risikoprämie für dieses Risiko dann bekommt.
Risikoprämie, da starten wir gleich in die Praxis und schauen mal auf die Möglichkeiten der Investition. Herr Discher-Remlinger, Sie beschäftigen sich seit über 30 Jahren als Portfolio-Manager mit Anleihen aus Schwellenländern. Nach welchen Kriterien können denn Anleger generell differenzieren, wenn sie auf diesen Markt draufschauen?
Ja, es gibt verschiedene Kriterien, die ich anwenden kann. Kollege hat es ja gerade eben angesprochen, Hartwährungsanleihen gegen Lokalwährungsanleihen. Das eine definiert sich in einer Währung, die, sage ich mal, fremd für den Emittenten ist, primär US-Dollar, Euro, Pfund, Yen, ja, mit Abstrichen. Oder der Emittent, dieses Schwellenland, emittiert in der eigenen Währung. Das ist dann die Lokalmarktseite. Man kann unterscheiden zwischen aktiv gemanagten Mandaten und passiv gemanagten Mandaten. Aktiv, das kann fundamental orientiert sein wie bei uns oder quantitativ wie bei den Kollegen. Passiv ist dann in Form von ETFs. Ich kann auch gucken, will ich mit einer gewissen Laufzeitbeschränkung arbeiten? Will ich ein offenes Mandat haben? Also da gibt's Varianten. Wir reden jetzt hier nur über den Anleihebereich. Die Aktienseite klammern wir ja aus.
Welche Ansätze verfolgen Sie bei der Deka?
Bei der Deka wird sowohl aktiv fundamental wie auch aktiv quantitativ gemanagt bei uns. Ich selber arbeite in dem Bereich fundamental orientiert. Das heißt, wir analysieren Entwicklungen, die relevant sind für die Wertentwicklung in den relevanten Märkten, ob das jetzt für die Kreditdifferenzen, für die Prämien, die ich dafür habe, für das Zinsniveau, für die Währung, je nachdem, wo wir uns da bewegen. Wir nehmen Modelle in der Bewertung heran, aber es gibt viele Nuancen, wo wir dann mit Erfahrung im Team der Fondsmanager die jeweilige Situation bewertet und Entscheidungen trifft. Und diese Entscheidung aus fundamentalen Gründen, meistens makro- und politisch basiert, trifft.
Starten wir vielleicht mal mit den Lokalwährungsanleihen. Sie haben es angesprochen. Welche Strategien können Sie Investoren da offerieren?
Da haben wir auf der einen Seite eine Strategie, die sich in den liquiden lokalen Märkten beschäftigt, zum Beispiel Brasilien oder in China oder in Südafrika. Die lokalen Staatsanleihen stehen dort im Vordergrund. Ein breites Laufzeitenspektrum von Einjährigen bis 30-Jährigen ist da alles dabei, je nach Land ein bisschen unterschiedlich. Da ist auch in der Regel die beste Liquidität, weil es gibt lokale Marktspieler. Ist überschaubar, wir haben es gerade eben gehört, viele Länder sind nicht wirklich gut aufgestellt, was einen lokalen Markt gibt. Da haben wir eine zweite Strategie, die sich sagt, okay, ich bin bereit, viel breiter zu diversifizieren. Ich gehe in viel, viel mehr Länder, auch wenn sie weniger entwickelt sind. Aber ich kaufe dafür kürzere Laufzeiten und kann die dann bis zur Fälligkeit halten. Das ist eine Strategie, die vergleichsweise kurze Restlaufzeiten bis 5 Jahren im Fokus hat. Ganz oft nicht der Aussteller aus dem Schwellenland, sondern internationale Aussteller wie eine große internationale Entwicklungsbank. Und das ist eher, sage ich mal, etwas, was man sagt, ein Buy-and-Hold-Ansatz. Die Aktivität ist in der Auswahl dessen, was ich mache, aber die Transaktionen sind vergleichsweise gering. In dem ersten Ansatz, was ich Ihnen beschrieben hatte, ist es so, dass wir sehr aktiv handeln. Die Duration, die Zinsbindung, die Art und Weise, wo ich mich in welchen Laufzeiten befinden will, aktiv selektiere.
Und bei der von Ihnen angesprochenen Buy-and-Hold-Strategie haben Sie eine sehr granulare Streuung.
Ja, genau. Das ist da, weil ich eben sage, ich kaufe viele Papiere, die möglicherweise nicht wirklich hochliquide sind und ich da Abstriche mache. dann kaufe ich dann nur kleine Positionen davon, ja, so dass hier eine Granularität da ist, dass ich weit über 700 verschiedene einzelne Anleihen habe und mehr als 200 bis 300 verschiedene Emittenten, so dass ich hier nicht gezwungen bin, aktiv zu handeln, sondern eben die Fälligkeiten auf mich zukommen lasse und ich jedes Jahr sozusagen diesen Cashflow bekomme aus den Fälligkeiten, aus den Coupons und wieder anlegen kann.
Und Ihr Konzept für Hartwährungsanleihen, wie muss ich mir das vorstellen? Ist das Herangehen da sehr unterschiedlich zu Lokalwährungen?
Ja, ich gucke mir in vielerlei Hinsicht die gleichen Länder an, aber bei den Hartwährungsanleihen steht die Analyse primär im Fokus auf die Zahlungsfähigkeit und die Zahlungswilligkeit des Landes und wie viel Risikoprämie bekomme ich dafür und wie wird sie's verändern. Das Zinsrisiko, was ich da primär nehme, ist ja entweder im Euro-Bereich oder im Dollar-Bereich. Ja, das ist das zugrunde liegende Zinsrisiko und ich beschäftige mich bei derart Mandaten primär damit über Ausfallwahrscheinlichkeiten und da ist eine ganz große Bandbreite. Wir haben es vorhin gehört, es gibt keine feste Definition für Schwellenländer, aber Sie finden dort Emittenten, die im Zahlungsverzug sind, aber Sie finden auch Emittenten, die in den internationalen Ratingagenturen ein Doppel-A beispielsweise haben.
Herr Schardax, Sie sind Portfolio-Manager bei Iquam Invest, einem Asset-Manager, der ausschließlich quantitative Ansätze verfolgt, die wissenschaftlich fundiert sind und seit 2020 Teil der Deka-Gruppe ist. Inwieweit unterscheiden sich Ihre Strategien von den Ansätzen, die Herr Bischer-Remlinger gerade erläutert hat?
Ja, wie schon gesagt wurde, quantitative Strategien sind in der Asset-Klasse relativ selten. Das hat zwei Gründe. Zum einen handelt es sich um eine relativ junge Asset-Klasse. Daher mussten erst Zeitreihen gesammelt werden. Und zweiter Grund ist, dass politische Faktoren als wichtig erachtet werden in der Asset-Klasse. Und das ist etwas, was nicht so einfach ist zu modellieren. Aber das hat auch Vorteile eben. Wir genießen damit ein fast Alleinstellungsmerkmal. Und für den Kunden hat das Vorteile, dass wir unsere Strategie sich zur Stildiversifikation besonders gut eignet, weil wir in manchen Situationen eben deutlich anders investiert sind als qualitativ orientierte Strategien. So zum Beispiel in der Corona-Krise waren wir relativ stark in Randmärkten investiert, die meistens eher übersehen wären. Und das hat in der Situation sehr geholfen, weil eben nicht gleichzeitig so viele aus diesen Märkten heraus wollten.
Sie haben es angesprochen, die Faktoren, wir kennen das von den Aktienstrategien, Faktorstrategien. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie bringen Sie Faktoren auf den Rentenmärkten zum Einsatz? Auf welche Faktoren achten Sie genau?
Wir teilen unsere Faktoren in vier Kategorien ein. Eben Value, Sentiment, Quality und Makro. Und unter Value subsumieren wir den realen effektiven Wechselkurs und die Zinsdifferenz. Unter Sentiment verstehen wir Momentum. Unter Quality ist bei uns enthalten CDS und die Realzinsen länger laufende Anleihen. Und unter Makro und Makro verstehen wir die Leistungsbilanz und Leistungsbilanzschocks. Und wir erstellen monatlich Prognosen für die Faktorprämien und für die Kovarianzmatrix der Faktoren. Und aus diesen Updates abgeleitet entstehen unsere Allokationen, wobei eben das Besondere unseres Ansatzes ist, dass eben die Gewichtungen auf die Faktoren nicht statisch sind, sondern sie eben dynamisch angepasst werden.
Wenn die Faktoren und die Modelle die Anlagestrategien entwickeln und vorschlagen, welche Rolle kommt dem Fondsmanager zu?
Die Rolle des Fondsmanagers ist einerseits ein Qualitätscheck. Also wir handeln eben nicht automatisiert und setzen diese Ergebnisse unreflektiert um, sondern es gibt dann noch einen Qualitätscheck, wo es in Extremsituationen zu Abweichungen vom Modelloutput kommen kann. Und die zweite wichtige Rolle des Fondsmanagers ist in der Modellentwicklung. Hier als Feedbackgeber und Ideenproduzent in welche Richtung die Modellentwicklung gehen soll.
Also auch das quantitative Modell wird nochmal qualitativ veredelt.
So ist es.
Herzlichen Dank an Sie, Herr Schardax, Herr Hübner und Herr Tischer-Remlinger, für die Vorstellung dieser Asset-Klasse und der Chancen und Risiken von Anlagen in Emerging Market Bonds. Wenn Sie sich als institutioneller Anleger für weitere Informationen zum Thema interessieren, dann finden Sie diese sowie die Kontaktdaten der Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen Ihres Kompetenzteams auf unserer Webseite deka-institutionell.de. Hier können Sie sich auch zum Newsletter von Deka Institutionell anmelden, wenn Sie keine Folge von Assets and Values verpassen wollen und an neuen Perspektiven auf die strategische Asset Allocation interessiert sind. Und wir freuen uns über Fragen, Kritik und Anregungen zu unserer Sendung. Schreiben Sie einfach eine E-Mail an die Redaktion assetsandvalues@deka.de. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Deka Institutionell, Assets and Values, der Videocast für institutionelle Anleger.